Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir haben heute die Lesung vom Römerbrief, Römer 4, 13 bis 25. Römerbrief 13. Römerbrief 4, 13 bis 25. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts. Und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an, wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Vers 16. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung fest bleibe für alle Nachkommen. Betone, fest bleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, 1. Mose 17, Vers 5, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht. Und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist im 1. Mose 15, Vers 5, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist nun unser Sündenwillen dahingegeben? Und um unser Rechtfertigung willen auferweckt. Bis dahin die Lesung. Ja, lasst uns miteinander aufstehen und gemeinsam beten. Ja, wir wollen dir herzlich danken, Herr Jesus Christus, dass du auch damals in der Präexistenz damals zu Abraham gesprochen hast. Und wir wollen dir danken, dass du auch heute uns dieses wunderbare Wort geschenkt hast und uns daran erinnert hast und erinnern tust, was du an Abraham aufgetragen hast. Wir wollen dir danken, dass wir auch, genauso wie die Juden, auch die Heiden Erben sind, und errettet werden durch den Glauben. Und heute in diesem Neuen Testament sagst du, Herr Jesus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen, Herr Jesus Christus, erbarm dich auch unser und schenke noch viel Buße und Umkehr, ein Verlangen und ein Durst nach deinem lebendigen Wort in unserem Lande, ehe dein schrecklicher Tag kommen wird. Danke, dass du auch unsere Geschwister siehst, Herr Jesus. die um deines Namens willen auf dieser Welt bedrängt, verfolgt, denunziert und getötet werden. Herr, steh ihnen herzlich bei in dieser großen Not. Du weißt, da denken wir zum Beispiel an Nordkorea, da denken wir in China, da denken wir, Herr, in Asien, in den kommunistischen, noch kommunistischen Ländern, da denken wir ins Nordafrika, in dem Halbmondbereich. Wir wollen dir herzlich danken, Herr, dass du bei unseren Geschwistern bist. Aber wir denken auch an unsere Geschwister hier vor Ort und wir wollen dich auch für sie bitten, die da krank und einsam sind, die niedergeschlagen und die mutig sind, mögest du sie auch heute wieder erquicken durch deine frohmachende Botschaft, dein Wort. Und deswegen danken wir der Herr Jesus auch heute für unseren Bruder Georg Walter, schenk ihm Weisheit, dass er dein Wort auslegen kann. Ja, wir wollen dir danken, dass du, Herr, hier wirkst, in und durch dein teures Wort. Amen.
Ja, einen herzlichen guten Morgen an alle Gottesdienstbesucher. Wir freuen uns Gemeinschaft miteinander und mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu haben. Ich möchte heute über einen Text sprechen aus dem Galaterbrief, und zwar Kapitel 3, die Verse 15 bis 29. Wir hören Gottes Wort aus Galater 3, die Verse 15 bis 29. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Nun, ich knüpfe an meine letzte Verkündigung hier in Riedlingen an, bei der ich über Galater Kapitel 3, die Verse 1 bis 14 gepredigt habe, unter dem Thema, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wenn ich die Briefe des Apostels Paulus näher betrachte, dann fällt mir auf, dass der Apostel Paulus an mehreren Fronten gleichzeitig gekämpft hat. Aber zwei Fronten stehen da besonders im Vordergrund. Da war einmal der Kampf gegen die Gesetzlichkeit, Und auf der anderen Seite war da der Kampf gegen eine falsch verstandene Freiheit. Und nach meiner Wahrnehmung der apostolischen Briefe war der Kampf gegen die Gesetzlichkeit in der Urgemeinde doch deutlich stärker ausgeprägt als der Kampf gegen eine falsch verstandene Freiheit. Und das lässt sich ja auch dadurch erklären, weil die Urgemeinde ja bestand aus judenchristlichen Gemeinden auf der einen Seite und aus heidenchristlichen Gemeinden auf der anderen Seite. Heute, ihr Lieben, würde ich sagen, dass der Kampf gegen eine falsch verstandene Freiheit ebenso viel von uns einfordert wie der Kampf gegen Gesetzlichkeit. Nun, Paulus hatte die Gemeinde der Galater während der ersten Missionsreise gegründet. Und Paulus erinnert nun die Galater etwa ein Jahrzehnt, nachdem er sie gegründet hatte, in diesem Brief, den er an sie schreibt, an diese ersten Tage, als die Gemeinde in Galatien entstanden war. Paulus hatte den Galatern Jesus Christus vor Augen gemalt und ihn als den Gekreuzigten. Und das Einzige, was die Galater zu tun hatten, war es, im Glauben die Botschaft des Evangeliums anzunehmen. Und dadurch empfingen sie den Heiligen Geist und wurden zu Kindern Gottes, und als Kinder Gottes waren sie Erben Gottes. Aber nun waren die Jahre vergangen und judaistische Gesetzeslehrer waren in die Gemeinde eingedrungen. Und die sagten den Galatern: Hört einmal diese Botschaft, die der Apostel Paulus euch brachte, dass ihr aus Glauben allein, durch Gnade allein errettet seid und das ewige Leben empfangen habt, das reicht nicht aus. Ihr müsst doch gewisse Dinge tun, die wir im Gesetz des Mose finden, und dann erst ist euer Glaube vollkommen, dann erst seid ihr rechte Christen. Und so beginnt Paulus, der dieses Eindringen der judaistischen Lehrer als ein Angriff auf das Evangelium, wie er es empfangen hatte, und so stellt Paulus den Galatern vor Augen: Das ist ein Angriff auf das Evangelium, wie ich es euch verkündigt habe. Und in den ersten 14 Versen, da führt er die Galater eigentlich zu einer Entscheidung. Es geht hier um die Frage: Gesetz oder Gnade, Christus oder Moses, Fluch oder Segen. Und anhand von 6 Schriftstellen beweist der Apostel Paulus den Galatern, dass sie auf einem Irrweg sind, wenn sie beginnen, das mosaische Gesetz halten zu wollen. Und nun führt der Apostel Paulus seine Beweisführung in den Versen, die wir miteinander gehört haben, fort. Vers 15. Brüder, ich rede nach Menschenweise, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Paulus knüpft also hier an etwas an, das den Galatern ganz bekannt war und das auch uns ganz bekannt ist, nämlich an ein Testament. Er redet nach Menschenweise, also er sagt uns etwas, was jedem Menschen eigentlich ganz geläufig ist. Jeder von uns weiß, was ein Testament ist. Und Paulus führt den Galatern dann vor Augen, dass ein Testament nicht verändert werden durfte. Und da durfte man auch nichts daran hängen, man durfte auch nichts wegnehmen. Wenn ein Testament einmal verfasst oder geschrieben wurde, dann hatte dieses Testament Gültigkeit. Und sowohl die Griechen als auch die Römer verfügten über ein ganz klar geregeltes Erbrecht. Die Fälschung eines Testaments stand in jener Zeit unter Strafe. Und ich habe einmal nachgeschaut, der deutsche Gesetzgeber sieht für Testamentfälschung 5 Jahre Gefängnis, in schweren Fällen sogar 10 Jahre Gefängnis vor. Im Römischen Reich konnte nur der Erbe werden, der ein freier Bürger war. Und es kam gelegentlich dazu, dass ein Herr seinem Sklaven etwas vererbte, Aber das bedeutete in der damaligen Zeit, der Herr musste seinen Sklaven auch in die Freiheit entlassen. Denn nur ein freier Bürger des Römischen Reiches konnte ein Erbe antreten. Sofern ein Testament in Papierform oder auf einer Papyrusrolle vorlag, wurde es versiegelt. Und wie bei uns heute üblich, kann nur der Erbe werden, der mündig geworden ist. In der Antike damals in Rom war das schon ab dem 14. Lebensjahr möglich. Nun, mit diesem Hintergrund fährt nun der Apostel Paulus fort in den Versen 16, 17. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und einem Samen. Und dieser ist der Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Also nun blendet der Apostel Paulus hinüber aus etwas ganz Alltäglichem, aus diesem Wissen um ein Testament zu dem abrahamitischen Bund, und er bezeichnet diesen abrahamitischen Bund als ein Testament. Und er will damit sagen, seht einmal, dieser abrahamitische Bund ist wie ein Testament. Diesen Bund, den darf man nicht verändern, da darf man nichts hinzufügen und da darf man auch nichts wegnehmen. Und das wussten die Galater. Wer also auf den Gedanken kommen sollte, Gottes Bund mit Abraham einfach nach Gutdünken zu verändern, etwas wegzunehmen, etwas hinzuzutun, der muss eines wissen, dem droht eine schwere Strafe. Und Paulus zeigt uns ganz klar, mit dem abrahamitischen Bund kommt die Verheißung und mit der Verheißung kommt das Erbe Gottes. Und niemand kann diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, etwas hinzufügen. Aber Paulus offenbart noch zwei weitere wichtige, tiefe Wahrheiten. Erstens, dieser Bund wurde seinem Samen, dem Samen Abrahams, also den Nachkommen Abrahams, gegeben. Aber dieser eine Same, so sagt der Apostel Paulus, dieser ist der Christus. Also es waren nicht alle Nachkommen Abrahams gemeint, sondern es spitzte sich zu auf diesen einen Samen, der aus dem Abraham hervorgehen sollte, der Herr Jesus Christus, unser Erlöser. Also das war die eine große Wahrheit. Und die zweite große Wahrheit war diese: dieser mit Abraham geschlossene Bund der Verheißung, durch den das Erbe kommen sollte für alle, die da glaubten, den konnte das 430 Jahre später entstandene mosaische Gesetz nicht verändern. Die Verheißung und das Erbe waren also nach der Gabe des mosaischen Gesetzes noch immer gebunden an den abrahamitischen Verheißungsbund. Und da hatte niemand das Recht, nicht einmal Mose selbst, den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, irgendwie zu verändern oder etwas hinzuzufügen. Vers 18. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Also ganz klare Aussage des Apostels Paulus, das Erbe kommt durch die Verheißung. Die Verheißung hat Gott dem Abraham in seinem Bund gegeben. Und willst du die Verheißung empfangen, das ewige Leben, deine Gerechtigkeit, dann kannst du nur auf einem Weg die Verheißung und das Erbe empfangen, durch Glauben an Jesus Christus allein, nicht aber durch das mosaische Gesetz, das 400 Jahre später gegeben wurde. Also ganz einfach, durch das mosaische Gesetz kommst du nicht an dein Erbe heran. Da kannst du noch so fromm sein, da kannst du dich noch so mühen, das ist nicht möglich. Das Erbe Und die Verheißung kommt allein durch den abrahamitischen Bund. Wozu war das mosaische Gesetz dann eigentlich gegeben? Nun, da könnte man viele Bibelstellen anführen. Ich zähle nur mal einige wenige auf. Römer 3,20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dafür war das Gesetz gegeben, dass der Mensch seine Sünde erkennt. Römer 4,15. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, den Zorn Gottes über die Sünde. Römer 5,20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Der Mensch sollte im Spiegel des Gesetzes erkennen, ich bin durch und durch ein Sünder und erlösungsbedürftig. Hebräer 7,19. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Und Hebräer 10, Vers 1, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Die Sünder, die die Opfer darbrachten, konnten nicht vollendet werden. Sie konnten die Gerechtigkeit Gottes nicht empfangen. Und die neutestamentlichen Briefe zeigen uns das an vielen anderen Stellen mit Nachdruck, was das Gesetz kann und was das Gesetz nicht kann. Das Gesetz bringt also Sündenerkenntnis, das Gesetz wirkt den Zorn Gottes über die Sünde, das Gesetz demonstriert dem Menschen, dass er durch und durch ein Sünder und erlösungsbedürftig ist. Das Gesetz bringt nichts zur Vollkommenheit, die Opfer des mosaischen Gesetzes können niemanden vollenden. Das Gesetz kann von Sünde überführen, aber nicht von Sünde erlösen. Das Gesetz führt nicht in die Freiheit, sondern in die Knechtschaft. Das Gesetz hat keine Verheißung und das Gesetz hat kein Erbe. Und damit sagt Paulus den Galatern eindeutig und klar, ihr seid vom Weg der Gnade abgekommen, wenn ihr beginnt, die Gebote des mosaischen Gesetzes zu halten. Ihr seid abgeirrt. Wer hat euch verzaubert, schreibt er ihnen. Aber nun greift er den Einwand auf, der sicherlich auch von den judaistischen Gesetzeslehrern gebracht wurde. Vers 19, wozu nun das Gesetz? Muss doch irgendeinen Sinn haben in Gottes Heilsratschluss. Es steht doch schließlich in der Bibel. Ab Kapitel 2 der Mosebücher bis ins 5. Kapitel hinein, da haben wir das mosaische Gesetz und all die Gesetze und Rituale werden uns dort vorgeschrieben und dargelegt. Wozu nun das Gesetz? Ich kann mir gut vorstellen, wie die judaistischen Gesetzeslehrer dann in der Gemeinde argumentiert haben. Sie sind zu den Galatern gekommen und haben gesagt, was ihr wollt, Christen sein? Und ihr haltet den Sabbat nicht und ihr haltet die Festtage nicht und ihr lasst euch nicht beschneiden. Ihr wollt Christen sein? Nur durch Glauben, ohne Werke, so ganz aus Gnade allein? Und all das, was ja Gott doch auch in seinem Wort geoffenbart hat, das beachtet ihr einfach nicht. Allein der Glaube, allein die Gnade soll euch erretten. Lest doch mal, was in der Bibel steht und beachtet das, was Gottes Wort euch auch sagt. Also Tenor dieser Argumentation war klar, du brauchst das Evangelium plus. Das Evangelium der Gnade plus Werke, das Evangelium der Gnade plus die Beschneidung, das Evangelium der Gnade plus das Halten der jüdischen Festtage. Erst dann bist du ein rechter Christ. Wozu nun das Gesetz? Hören wir, was Paulus uns zu sagen hat, hören wir, was der Herr uns durch sein Wort zu sagen hat. Weiter in Vers 19. Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Also was das Gesetz nicht ist und was das Gesetz nicht kann, das zeigt uns das Neue Testament klar und eindeutig. Das Gesetz bringt uns weder Leben noch Gerechtigkeit, noch Verheißung, noch die Erlösung, noch das Erbe. Was aber war denn der Zweck des Gesetzes? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Es sollte den Menschen ein für alle Mal vor Augen führen, dass er ein hoffnungsloser Sünder war. Das war der erste Zweck. Und der zweite Zweck war ein zeitlicher Zweck, denn da lesen wir in der Schrift, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Bis. Ihr Lieben, das ist ein temporales Adverb, das zeigt einen Zeitaspekt an. Das heißt, dass das Gesetz gegeben worden ist, bis etwas anderes eintrat. Und die Schrift sagt uns, wenn der verheißene Same, wenn Jesus Christus kommt, bis zu diesem Zeitpunkt hat das mosaische Gesetz Gültigkeit für die, da glauben, aber danach hat das Gesetz keine Geltung mehr für die, die da glauben an Jesus Christus. Also das Gesetz war nur für eine bestimmte Zeit gegeben. Es verlief sozusagen parallel zum abrahamitischen Verheißungsbund. Aber als der Same kam, der verheißene Same Jesus Christus, da war der Erlöser gekommen. Und diesen Erlöser verkündigte der Heidenapostel Paulus. Und das ist das Evangelium, das Paulus predigte. Jetzt ist Jesus gekommen, euer Erlöser, und aus Gnade allein, durch Glauben seid ihr errettet, empfangt ewiges Leben, den Geist Gottes, werdet zu Söhnen und Töchtern Gottes und dadurch zu Erben Gottes. Und an so vielen anderen Stellen der neutestamentlichen Briefe wird uns diese Wahrheit des Gesetzesende vor Augen gestellt. Auch hier, ich greife einfach einmal einige wenige Stellen heraus. Römer 6, 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 7, 6, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Galater 2, Vers 19, nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Und wir könnten viele weitere Schriftstellen anführen. Für uns die Gläubigen gilt also Folgendes. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir sind von dem Gesetz frei geworden. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir haben unsere Gerechtigkeit, die nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben ist. Und uns ist kein Gesetz auferlegt. Und dann fährt Paulus fort in Vers 20, ein Mittler, aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Was will er uns damit sagen? Nun, ein Mittler bedarf ja immer zweier Parteien. Und als Mose den Bund Gottes schloss mit dem Bundesvolk Gottes, da war also Gott auf der einen Seite die eine Partei und das Bundesvolk Israel auf der anderen Seite war die zweite Partei. Und Mose war der Mittler zwischen Gott und dem Bundesvolk. Und als das mosaische Gesetz geschlossen wurde, als dieser Bund geschlossen wurde, da beruhte dieser Bund auf gegenseitiger Verpflichtung. Solange also das Volk Israel die Gebote Gottes erfüllte, war der Segen Gottes auf ihnen. Übertraten sie aber die mosaischen Gebote, dann kamen sie unter das Gericht Gottes und den Fluch Gottes. Wie anders verhält es sich doch beim Verheißungsbund mit Abraham. Da bedarf es keines Mittlers. Gott kommunizierte direkt mit Abraham. Da hatte er keinen Mittler, der irgendwie pendelte zwischen Abraham und Gott, sondern Gott offenbarte sich dem Abraham auf direkte Weise. Und wie Gott diesen Bund schloss, das lesen wir in 1. Mose 15. Und da heißt es in den Versen 5 bis 6, Gott spricht zu Abraham, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Nun, ihr Lieben, war Abraham beschnitten, als Gott ihm die Gerechtigkeit zurechnete? Nein. Hatte Abraham Werke als Vorleistung gebracht, als Gott ihm die Gerechtigkeit zurechnete? Nein. Hatte Abraham das mosaische Gesetz gehalten? Natürlich nicht, denn das entstand ja sehr viel später. Aber seht einmal, das rabbinische Judentum bis heute lehrt, dass Abraham einer der wenigen war, die das mosaische Gesetz einhielten, ehe es gegeben worden war. Und da sehen wir, wie das rabbinische Judentum ihre Gesetzesgerechtigkeit auch in die Abrahamsgeschichte hineinliest. Ja, und dann besiegelt Gott mit Abraham seinen Bund mit einem Opfer. Ein Bund und ein Opfer, das gehört immer zusammen. 1. Mose 15, 9 bis 10. Und er, Gott, sprach zu ihm, zu Abraham, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Nun, das war die übliche Form, wie die Menschen in der Zeit Abrahams einen Bund miteinander schlossen. Man formulierte die Bundesverheißungen oder die Bundesgebote und verpflichtete sich gegenseitig, diese Bundesgebote einzuhalten. Und dann holte man sich ein Tier, zerteilte es in der Mitte, legte es einander gegenüber und dann schritt jeder der beiden Parteien durch dieses Opfer hindurch und sagte, damit besiegle ich den Bund, den ich mit dir geschlossen habe. Und sollte ich den Bund brechen, soll es mir ergehen wie diesem Tiere, dann verdiene ich den Tod. Und dann geschieht etwas Interessantes. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 12 bis 17. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Es war ja der Augenblick, wo Gott einen Bund mit Abraham schließen wollte. Die Opfer lagen bereit und nun hätte Abraham durch dieses zerteilte Opfer hindurchschreiten müssen und ebenso Gott, damit der Bund besiegelt würde. Aber jetzt schläft Abraham ein und eigentlich, wenn wir genau hinschauen, Gott lässt Abraham einschlafen. Aber Abraham hat trotzdem Bewusstsein, denn Gott spricht zu Abraham. Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Das ist Ägypten. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Also Abraham liegt da in einem tiefen Schlaf und doch redet Gott zu Abraham. Er hört Gottes Stimme. Und Gott sagt ihm, was geschehen wird in den nächsten Geschlechtern, dass das Volk Israel zunächst in Ägypten in die Knechtschaft kommt und von dort dann einmal befreit werden wird durch die mächtige Hand Gottes. Und dann heißt es in Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Ja, was war jetzt geschehen? Da sollte der Bund geschlossen werden. Und was tut Abraham? Er schläft ein in diesem entscheidenden Augenblick. Aber seht einmal, das hat Gott so gemacht, weil er uns und weil er den Juden damit etwas zeigen wollte. War es jetzt vorbei mit dem Bund, mit dem Bundesschloss? Nein. Gott lässt Abraham einschlafen und da liegt er nun und er kann nichts tun. Kein Werk, kein Gelöbnis. Da liegt er einfach, er kann nichts tun. Und dann kommt Gott als rauchender Glutofen und in Form einer Feuerfackel und Gott selbst schreitet durch dieses Opfer hindurch und sagt damit, ich besiegle diesen Bund, ohne mich abhängig zu machen von einem Menschen, von einem Abraham. Und das, ihr Lieben, das ist der große Unterschied zwischen dem mosaischen Bund und dem abrahamitischen Bund. Der mosaische Bund, der war immer abhängig von dem Halten der Gebote des Bundesvolkes. Aber der abrahamitische Bund, da hat uns Gott die wunderbare Zusage und Verheißung gegeben, du bist errettet allein durch Glaube, allein durch Gnade, ohne Werke, ohne dein Zutun. Und dann heißt es weiter in 1. Mose 15, 18, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Er hatte seinen Bund geschlossen und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Gott erneuert seine Verheißung aus 1. Mose 12, Vers 3. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und das will uns die Heilige Schrift hier zeigen. Etwas, das ja die Juden nicht begriffen haben. Gott schließt einen Verheißungsbund und er will einmal alle Nationen dieser Erde segnen in diesem einen Samen, der kommen sollte, in Jesus Christus. Zurück zu Galater 3, Vers 21 bis 22. Paulus stellt folgende Frage: Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könne, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Also Paulus fasst in diesen zwei Versen noch einmal kurz die Rolle des Gesetzes zusammen. Das Erbe und die Verheißung kommt nicht durch das mosaische Gesetz. Aber in Gottes Ratschluss sollte durch das Gesetz dem Menschen seine Sündhaftigkeit, seine Schwachheit vor Augen geführt werden. Und damit war auch klar, durch das Halten des mosaischen Gesetzes konnte niemand gerecht werden vor Gott. Das Gesetz kann von Sünde nicht befreien, es kann nur von Sünde überführen, um uns zu dem zu führen, der uns wirklich erlösen kann, zu Jesus Christus. Und mit Jesus Christus kam der Glaube, sagt Paulus, Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also bevor Jesus kam, bevor der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt. Und es war die Rolle des Gesetzes von den Zeiten des Mose an bis zu dem Erscheinen unseres Erlösers Jesus Christus, dass wir verwahrt wurden unter den Geboten und Ordnungen des alten Bundes. Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also das Gesetz diente bis zum Kommen des verheißenen Messias als ein Paidagogos, so das griechische Wort. Das deutsche Wort Pädagoge ist von diesem Wort abgeleitet. Das Gesetz war also ein Lehrmeister bis zu dem Zeitpunkt, bis Jesus erschien. Nun, was war die Aufgabe eines Lehrmeisters in der Zeit des Apostels Paulus? Das waren meistens Sklaven, die sich um die Kinder ihrer Herren kümmerten. Sie begleiteten sie in die Schule, holten sie wieder ab und achteten darauf, dass sie einen geregelten Tagesablauf vollzogen. Kinder waren ja noch Unmündige und daher brauchten sie eine gewisse Aufsicht, Beaufsichtigung. Aber natürlich wachsen Kinder heran und irgendwann werden aus unmündigen Kindern mündige Kinder. Und so lange waren sie unter dem Lehrmeister. Wenn sie aber einmal mündig geworden waren, dann hatte es keines Lehrmeisters mehr bedurft. Und dann, wenn sie mündig waren, dann durften sie auch ihr Erbe antreten. Vers 25 bis 28. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das ist nun die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind alle, die an Jesus Christus glauben, nicht mehr unter dem Lehrmeister, nicht mehr unter dem Gesetz, nicht mehr unter der Verwahrung des mosaischen Gesetzes. Und warum? Denn, unterstreicht euch das in euren Bibeln, denn ihr seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus hineingetauft, habt ihr den Christus angezogen. Es ist manchmal ganz gut, wenn wir solche Verse auswendig lernen und sie in der Ich- oder Wir-Form auch uns vergegenwärtigen. Hört einmal, hier sitzen gläubige Christen. Ihr seid nicht mehr unter der Verwahrung des mosaischen Gesetzes. Ihr seid durch den Glauben Söhne Gottes. Ist doch wunderbar. Hier sitzen lauter Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und ihr alle seid Erben, Miterben Christi und Erben Gottes. Ihr alle habt das ewige Leben empfangen. Ist doch wunderbar. Und diese Botschaft, die der Apostel Paulus hier den Galatern schreibt, die schreibt er im Grunde auch den judaistischen Gesetzeslehrern, denn es gab damals ein Gebet unter den frommen Juden, das lautete so: Danke, Herr, dass ich kein Heide, kein Sklave und keine Frau bin. Aber Paulus sagt, hört einmal ihr Galater, aber hört einmal ihr judaistischen Gesetzeslehrer, die ihr das Gesetz des Mose wieder einführen wollt. Nein, nein, Christus ist gekommen und der Lehrmeister des Gesetzes hat damit seine Aufgabe erfüllt. Das mosaische Gesetz hat keine Geltung mehr für die, die da glauben. Und nun schließt Paulus seinen Gedankengang ab, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Und das war es, was Paulus den Galatern zeigen wollte. Und das, was für die Galater ewige Gültigkeit hatte, das hat auch für uns heute Morgen ewige Gültigkeit. Das Heil, die Gerechtigkeit, die kommt nicht durch das Gesetz, sie kommt durch den Glauben allein. Unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus dem mosaischen Gesetz, sondern aufgrund des abrahamitischen Bundes empfangen wir durch Glauben die Verheißung, das Erbe, das ewige Leben und unsere Gerechtigkeit. Nun, ich fasse noch einmal zusammen in einigen Sätzen, was Paulus den Galatern vor Augen führte. Gott schließt also einen Bund mit Abraham. Dieser Bund ist ein Verheißungsbund. Und die Verheißung lautet: Durch Glauben aus Gnade ohne Werke empfangen wir den Heiligen Geist und das ewige Leben. Und dadurch werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes. Und weil wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind, durch Glauben aus Gnade, sind wir auch Erben all dieser wunderbaren Gnadengaben und Gnadenmitteilungen und Segnungen in der Himmelswelt. Und dieser abrahamitische Bund, der ist wie ein Testament. Es soll sich niemand wagen, diesem abrahamitischen Bund, dem Bund Gottes, irgendetwas hinzuzutun oder diesen abrahamitischen Bund zu verändern. Das mosaische Gesetz war in der Heilsgeschichte Gottes für eine Zeit lang gegeben. Es verlief parallel zum abrahamitischen Bund, bis der verheißene Same Jesus Christus gekommen war. Dann durch den Glauben trat der Gläubige in die Mündigkeit ein und er bedurfte keines Lehrmeisters, keines Gesetzes mehr. Das Gesetz sollte dem Menschen zeigen, dass er durch eigene Werke nicht gerecht werden kann vor Gott. Als der Christus kam, kam der Glaube. Als der Glaube kam, war die Aufgabe des Gesetzes ein für alle Mal abgeschlossen. Und für uns, die wir glauben, gilt: Wir sind in Christus, dem Gesetz, gestorben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und wieder stellt der Apostel Paulus die Galater vor eine Entscheidung. Wollt ihr Mose oder Abraham? Wollt ihr Gesetz oder Gnade? Wollt ihr Glaube oder Werke? Wollt ihr das Erbe oder wollt ihr leer ausgehen? Wollt ihr die Verheißung oder wollt ihr das Gesetz? Wollt ihr Unmündige und Sklaven bleiben? Oder wollt ihr als Mündige und Freie im Geiste Gottes wandeln? Paulus wird sich in zwei weiteren Kapiteln in Galater 4 und 5 weiter mühen, den Galatern diese grundlegende Wahrheit des Evangeliums gegen die Gesetzlichkeit der judaistischen Gesetzeslehrer zu verteidigen. Und ich sagte es eingangs schon, der Kampf gegen die Gesetzlichkeit nimmt im Neuen Testament sehr großen Raum ein. Und solange das Evangelium verkündigt wird, ihr Lieben, wird es Angriffen ausgesetzt sein, von innen und von außen, von der Welt, aber auch von den Frommen. Was aber können wir heute Morgen praktisch von all dem Gehörten mitnehmen? Damit komme ich auch langsam zum Schluss. Im Menschen ist eine tief sitzende Neigung zur Gesetzlichkeit. Und diese tief sitzende Neigung zur Gesetzlichkeit, selber etwas hinzuzutun zu dem vollendeten Werk auf Golgatha, das kennt viele Ausdrucksformen. Eines aber zeichnet alle Ausdrucksformen aus: Sie sind besonders fromm. Ist so. Und das macht sie auch so attraktiv. Also wenn da jemand kommt, der wirklich ganz besonders fromm lebt, der es wirklich ganz genau nimmt mit dem heiligen Gotteswort, der wirklich auch in seinem Leben uns ein Vorbild ist, dann könnten wir doch vielleicht auf die Idee oder die Vorstellung kommen: Oh, dieser Mann, der hat mehr als ich und er geht einen Weg, der auch mir ein Vorbild sein könnte. Oh, lasst uns da doch immer wieder prüfen, auch anhand von Gottes Wort: Leben wir aus der Gnade oder ist da doch so subtil eine verborgene Gesetzlichkeit, ja, ich will etwas hinzutun zu dem aus Gnade empfangenen wunderbaren Heil in Christus Jesus. Ja, und da möchte ich ein paar Sätze sagen zu einer sehr gesetzlichen Strömung, die immer populärer wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere schon damit zu tun hatte. Es ist die Hebrew Roots Movement, eine Bewegung, die sich auf die hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens besinnt. Sie entstand so etwa in den 1970er Jahren, aber sie hat große Verbreitung gefunden seit den 1990er Jahren durch das Internet. Und wie der Name schon sagt, betont also diese Bewegung die hebräischen Wurzeln und vertritt die Auffassung, die Gemeinde sei viel zu stark vom griechisch-römischen Denken beeinflusst und sie müsse nun wieder zurückfinden zum jüdischen, zum hebräischen Denken. Diese Bewegung ist nicht einheitlich, es gibt also keine einheitliche Dogmatik oder Lehrauffassung, aber eine Gemeinsamkeit haben alle Vertreter dieser Bewegung und sie sagen, Christen müssen zur Tora, müssen zum mosaischen Gesetz zurückkehren und es halten, erst dann sind sie rechte Christen. Und das Einhalten der Tora, das bedeutet für sie das Einhalten der jüdischen Festtage, das Halten des Sabbats, das Halten gewisser Rituale, das Einhalten der jüdischen Speisegebote. Man erkennt sie oft daran, dass sie nicht mehr von Jesus sprechen, sondern von Jeschua. Sie sagen auch nicht Sabbat, sondern der Schabbat. Und manche kleiden sich dann auch jüdisch, manche tragen Kippa und es gibt in manchen ihrer Versammlungen dann nicht mehr Älteste und Pastoren, sondern Rabbiner, auch ohne offizielle Rabbinerausbildung. Extreme Vertreter dieser Bewegung, ich betone extreme Vertreter, nicht alle, lehren sogar, dass das Halten der Gebote der Tora, des mosaischen Gesetzes, heilsentscheidend sind. Das heißt, wenn du den Sabbat nicht hältst, dann gehst du verloren. Und damit unterscheidet sich die Hebrew Roots Bewegung in Teilen vom Judaismus, also von der jüdischen Religion, nur noch insofern, dass sie das Neue Testament und Jesus als den Messias anerkennen, während der Judaismus das ja verneint. Viele Anhänger dieser Bewegung sind überzeugt, dass das mosaische Gesetz natürlich mit Ausnahme der Opferrituale, die ja im Messias erfüllt sind, in den letzten Tagen sogar immer größere Bedeutung erlangen wird. Und sie lehren, dass die Treue zu Jeschua, zu Jesus und das Halten der mosaischen Gebote einmal großen Lohn vor Gott bringen wird. Die Anhänger dieser Bewegung betonen auf der anderen Seite, dass sie nicht zum Judaismus, also zur jüdischen Religion zurückkehren wollen, sondern dass sie es sind, die die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens neu entdeckt haben. Und wer ihren Vorstellungen nicht folgt, der ist ein Christ zweiter Klasse, er ist verweltlicht und verwestlicht und der versteht die Bibel nicht richtig. Aussteiger und solche, die sich mit dieser Bewegung auseinandergesetzt haben, beschreiben sie als eine sektiererische und spalterisch wirkende Bewegung. Manche lehnen die Trinitätslehre ab, davon haben wir heute in der Einleitung gehört, und das ist eine wichtige Botschaft der Bibel, ihr Lieben, der dreieinige Gott. Manche der Vertreter dieser Hebrew Roots Movement lehnen also die Trinitätslehre und damit die Gottheit Jesu ab. Und der Heilige Geist ist für sie eine Kraft, aber keine Person. So etwas wie Heidenchristen gibt es nach ihrer Auffassung nicht, denn wir sind ja alle auf den Ölbaum des Judentums aufgepfropft. Und der Glaube, der wird einfach neu definiert. Paulus sagt, du bist aus Glauben ohne Werke durch Gnade errettet. Die judaistischen Gesetzeslehrer, die Vertreter der Hebrew Roots Movements, definieren den Glauben als das Halten der mosaischen Gebote. Ja, da gäbe es noch viel zu sagen, aber das sind so im Grunde die Glaubensüberzeugungen dieser Bewegung. Ich treffe gelegentlich auf solche Vertreter, die sich die Entdeckung des Jüdischseins unseres Glaubens auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und sicherlich, ihr Lieben, gibt es wertvolle Aspekte, die wir lernen können, die jüdischen Hintergründe und die jüdischen Riten. Das kann uns manches erschließen, auch an Wahrheiten der Heiligen Schrift, aber eines ist doch klar, und das ist das Entscheidende, die Rückkehr zur Tora, die Rückkehr zum mosaischen Gesetz, ihr Lieben, das lehrt die Bibel gerade nicht. Warum übt diese Bewegung eine solche Anziehungskraft aus auf manche Geschwister? Sie appelliert an das gesetzliche Wesen in uns allen. Man will den Glauben perfektionieren und merkt gar nicht, wie man unter das Joch der Gesetzlichkeit gerät. Und typisch für solche Leute, diese Frommen isolieren sich von allen anderen und drehen sich nur noch um ihre eigene Religiosität. Ja, wie hatte auch der Apostel Paulus schon in seinen Tagen gegen solch eine falsche Einstellung gekämpft. Auch da haben ja Judenchristen mit Heidenchristen keine Tischgemeinschaft gepflegt. Man lese einmal den Galaterbrief. Die Parallelen zu seiner Zeit sind also unübersehbar. Also in der Urgemeinde gab es das gleiche Problem. Da gab es eben die judenchristlichen Gemeinden und es gab die heidenchristlichen Gemeinden. Und da war natürlich Spannung vorprogrammiert. Aber ihr seid ja gute Bibelkenner, ihr wisst, das Problem wurde in Apostelgeschichte 15 auf dem Apostelkonzil ein für alle Mal gelöst. Da heißt es nämlich in den Versen 28 bis 29, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns, hört einmal, da hat der Heilige Geist in die Gemeinde Jesu hineingesprochen. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch, wer ist euch, den Heiden Christen, keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Habt ihr zugehört? Keine weitere Last, kein Sabbat, kein Halten der Festtage, keine Beschneidung, kein Einhalten der jüdischen Speisegebote und so weiter und so weiter. Ja, ich möchte noch einmal an Galater 3, 23 bis 25 erinnern in unserem Predigttext. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Seht ihr dieses Vorher und dieses Nachher? Ein Zurückkehren unter den Lehrmeister des Gesetzes ist ein Rückfall in die Gesetzlichkeit. Und im nächsten Kapitel fährt der Apostel Paulus fort, den Galatern vor Augen zu führen, dass das Halten des mosaischen Gesetzes ein Irrweg ist, und er beweist es ihnen mit dem Gesetz selbst. Galater 4, 21, sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Da ruft der Apostel Paulus in die Gemeinde hinein, zu den Galatern, zu den judaistischen Gesetzeslehrern. Ja, ich möchte heute hineinrufen in die Gemeinde Jesu. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz denn nicht? Das Gesetz sagt uns ja gerade, dass es zwei Wege gibt. Der eine, der in die Knechtschaft führt, der andere, der in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Es ist ja gerade das Gesetz, das die Galater halten wollten. Es ist ja gerade das Gesetz, das die Anhänger der Hebrew Roots Movement halten wollen, das ihnen unmissverständlich zuruft: Hört ihr denn das Gesetz nicht? Das Gesetz ruft es euch ja gerade zu. Da gibt es zwei Wege, den Weg des Mose in die Knechtschaft, ohne Verheißung, ohne ewiges Leben, ohne Rechtfertigung, und den Weg Abrahams, den Weg in die Freiheit der Kinder Gottes, den Weg in das ewige Leben und unser göttliches Erbe. Und hätten die Vertreter der Hebrew Roots Bewegung das begriffen, würden sie niemals Gehorsam gegenüber der Tora, gegenüber dem mosaischen Gesetz einfordern. Denn es ist die Tora selbst, die uns kundtut: Wir sind nicht Kinder der Hagar, sondern Kinder der Freien. Wir sind nicht Kinder der Knechtschaft, sondern wir sind Kinder der Verheißung. Wir sind nicht Unmündige, sondern wir sind mündige Erben Gottes in Christus Jesus. Wollen wir uns erheben zum Gebet? Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben empfangen. Ich danke dir, dass dein Heil für uns etwas ist, wo wir keine Vorleistung, wo wir keine Gegenleistung bringen müssen, sondern das Heil, das wir einfach im Glauben annehmen können. Und ich danke dir, dass, wenn wir das begriffen haben, dass wir dann unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. Nicht, weil wir uns etwas verdienen wollen, sondern aus Liebe zu deiner Gabe deines Sohnes am Kreuz von Golgatha. Und möge diese Liebe zum Heiland wachsen in unseren Herzen. Und mögest du durch deinen Geist, den du uns gegeben hast, uns eintreten lassen in das Erbe Gottes, in all die wunderbaren Segnungen, die du bereit hast, die wir im Glauben empfangen können, weil wir mündige Kinder Gottes sind, die in der Freiheit der Kinder Gottes wandeln und im Glauben reich gemacht wurden durch das, was uns Jesus Christus geschenkt hat. Und dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.
Ja, vielen Dank für diese Gegenüberstellung zwischen Gesetz und Freiheit in Christo. Möge der Herr uns da bewahren, dass wir nicht wieder unter das Gesetz fallen, weil wir können es nicht halten. Und wenn wir als wiedergeborene Kinder Gottes da hineingeraten, wird es sehr schwer für uns. Wir werden große Schwierigkeiten bekommen, physisch als auch psychisch. Und das möchte der Herr Jesus nicht. Er möchte, dass wir in der Freiheit in Christo bleiben, die er uns geschenkt hat, weil wir das Gesetz nicht halten können. Wir brauchen seine Kraft dazu jeden Tag. Und wir sind dazu, er hat uns ja wiedergeboren, er hat uns gerufen. Wir durften zu ihm kommen, ist es nicht schön? Wir durften unser Herz ausschütten, weil er es geschenkt hat. Und darum lasst uns darin festhalten. Ja, wir erheben uns gemeinsam zum Gebet, das der Herr uns gegeben hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen wieder miteinander Platz und singen noch gemeinsam das Lied 491. Und ich möchte mich herzlich bedanken. Wünsche euch gottesreichen Segen. Kommt gut nach Haus. Wünsche euch eine schöne Woche, kommende Woche und Bewahrung und Schutz mit euren Familien und Lieben.